haben wir sie wieder, Esther und Mordecai, die zwei Repräsentanten, die zwei Juden, die uns im Buch Esther hier präsentiert werden. Zwei Juden, die im Persischen Reich leben, wie wir es eben gerade auch gelesen haben. In dieser Zeit, in der wir uns gerade befinden, hat Gott zum Ziel, dass alle Juden nach Israel kommen und dort wieder den Tempel aufbauen und die Städte, die zerstört da niederlagen, wieder aufgerichtet werden. Aber einige Juden haben es sich nach vielen Jahren nach der Verschleppung, die sie erlebt haben, im Persischen Reich irgendwie gemütlich gemacht. Sie haben sich gedacht, wir müssen jetzt nicht unbedingt genau das tun, was Gott von uns möchte, denn ja, wir sind zwar verschleppt worden, aber wir haben uns hier etabliert, wir haben hier Arbeit, wir haben Nachbarn und das ist doch eigentlich ganz nett hier. Und wir sehen Esther und Mordecai im Persischen Reich, in der Burg Susa, wo der König Ahasveros verweilt. Und wir sehen noch viel mehr, in den vergangenen Kapiteln haben wir gesehen, dass Esther und Mordecai sich darauf verstehen, undercover Christen zu sein, undercover Juden. Sie haben ihre Identität und ihren Glauben einfach verleugnet, mit dem Ziel, dass Esther nichts anderes wird als die Königin im Persischen Reich. Eigentlich, Esther, gehörst du wo ganz anders hin. Was möchtest du an der Seite eines gottlosen Königs? Aber das war ihr Plan. Und Mordecai, ich habe das letztes Mal so beschrieben, der Modelagent, der seine Cousine, für die er wie ein Adoptivvater war, nicht wie, sondern er war ihr Adoptivvater, hat sie da hineinbuxiert in diesen Harem und wollte, dass sie an die Stelle kommt zur Seite des Königs Ahasveros. Gott wird zwar diese Sache, dass Esther Königin wird, noch zum Guten wenden. Jeder, der das Buch schon mal gelesen hat, weiß das. Aber das kann nicht über das Versagen dieser beiden hinwegtäuschen. Letztes Mal haben wir sehr viel darüber gesprochen, wie radikal Mordecai und Esther gemeinsam versagt haben, sich zu ihrem Glauben zu positionieren und auch für ihre Werte und auch zu Gott treu zu bleiben. Einige sehen Mordecais Verhalten und sagen, naja, ist es wirklich so schlimm? Wir müssen aufpassen, dass wir biblische Figuren, wenn wir von ihnen lesen, dass wir sie nicht idealisieren. Wenn jemand einen Fehler macht, ist es ein Fehler, ist es ein Fehler, ist es ein Fehler. Und nur weil es in der Bibel steht, können wir das nicht irgendwie so, naja, aber am Ende ist doch alles gut gewesen. Ja, ja, Gott schreibt auch mit unserem Mist gerade. Und vielleicht kennt ihr auch die Geschichte von Josef, der von seinen Brüdern verkauft wurde und Katastrophales durchmachen musste. Am Ende hat er eine sehr, sehr schöne prinzenmäßige Stellung im ganzen Königreich Ägyptens. Und Josef sagt, ihr zwar, ihr meine Brüder, ihr hattet Böses gegen mich beabsichtigt, Gott aber hatte beabsichtigt, es zum Guten zu wenden, um ein großes Volk am Leben zu erhalten. Ihr kennt dieses berühmte Wort sicherlich. Er sagt nicht, wisst ihr, das war irgendwie nicht so ganz günstig, aber eigentlich war es eine richtig gute Angelegenheit, was ihr da gemacht habt mit mir. Nein, er ist klar, das, was ihr gemacht habt, war Murks. Da hat Gott kein Wohlgefallen daran, aber Gott hat euren Murks verwendet, um daraus etwas Gutes zu machen und am Ende ein ganzes Volk zu retten. Das ist genau das Gleiche, was Esther auch erleben wird. Sie wird in dieser Stellung, die eigentlich Murks ist, wird Gott gebrauchen, um ein ganzes Volk am Ende zu retten. Einige denken, naja, Mordecai, aber ist es... Machen das nicht viele Christen heutzutage zu Recht auch so, dass sie ihr Christsein, ihren Glauben irgendwie aus taktischen Gründen verschweigen, damit sie nicht in Probleme geraten? Haben wir das nicht in verfolgten Ländern? Wir haben heute für verfolgte Christen gebetet. Wenn du in Nordkorea bist zum Beispiel, da werden die Christen nicht auf der Straße Halleluja singen und Traktate verteilen und von Jesus erzählen. Oder beim Bewerbungsgespräch zuerst zu sagen, erzählen Sie mir was über sich. Hallo, ich glaube an Jesus Christus und ich glaube, dass gerade du ihn auch brauchst. Das werden diese Christen auch nicht tun. Sie versuchen, ihren Glauben im Untergrund zu leben. Das ist auch alles richtig. Aber Mordecai ist kein Untergrund-nordkoreanischer Christ. Denn ein nordkoreanischer Christ würde, wenn er gefragt wird und konfrontiert wird mit seinen Werten und mit seinem Glauben, würde er gerade stehen und sagen, ja, ich glaube an Jesus Christus. Mordecai hat das nicht gemacht. Wenn wir an die verfolgten Geschwister denken, sie werden nicht, wenn sie die Kraft von Gott bekommen, werden sie nicht ihren Glauben verleugnen aus taktischen Gründen. Und Mordekai ist hier absolut Teil des Systems. In Vers 19 bis 20, als die ganzen schönen Frauen aus 127 Provinzen angekarrt werden, um eine Königin für König Ahasveros zu finden, heißt es, und als zum zweiten Mal Jungfrauen zusammengebracht wurden, saß Mordekai im Tor des Königs. Dort haben sich die Angestellten am Königshof befunden. Also Mordekai war angestellt am Königshof. Esther aber hatte ihre Abstammung und ihr Volk nicht angegeben, ganz wie Mordekai ihr befohlen hatte. Und Esther befolgte Mordekais Befehl, wie früher, als sie bei ihm unter seiner Vormundschaft lebte. Mordekai weiß ganz genau, wie der Hase läuft da am Königshof. Er ist Angestellter. Er ist dort Tag für Tag und er arbeitet dort. Und weiß ganz genau, was muss man tun, um an hohe Positionen zu kommen. Und dort buxiert er dann seine Cousine, seine Adoptivtochter, dort, genau dort hinein. Das würde kein integrer Gläubiger tun, seine Cousine, die Esther, in den Harem hineinzubringen und sie ethisch, moralisch wirklich fragwürdige Dinge tun zu lassen, die im völligen Widerspruch zum jüdischen Glauben stehen. Also ja, es gibt Zeiten, wo wir schauen müssen, was ist sinnvoll, wie wir unseren Glauben platzieren. Wir haben in Deutschland diese Probleme nicht. Aber ich habe eine Bekannte, die war Missionarin in Tibet. Und wenn dann neue Missionare ins Land kamen und sie kennengelernt hatte, irgendwie so beiläufig, die haben gesagt, wir müssen hier in Tibet auf die Straßen gehen und laut von Jesus Christus predigen. Meine Bekannte hat gesagt, das kannst du machen, das wirst du genau einmal machen. Und dann wirst du direkt mit dem nächsten Flieger zurück nach Hause fliegen. Nein, wir müssen treu das Evangelium verkünden. Die haben das gemacht und der nächste Flieger war auch gleich für sie reserviert. Diese Leute haben genau einmal auf der Straße gepredigt und dann hat die Regierung, zack, sie eingesackt und weg. Deswegen hat sie gesagt, ich bin im Untergrund Christ. Wenn mich jemand fragen sollte, kann ich natürlich nicht meinen Glauben verleugnen. Aber ich bin im Untergrund Christ und versuche Beziehungen zu knüpfen und im Geheimen Jesus Christus zu verkündigen. Und das ist auch rechtens, das ist gut. Aber Mordekai ist so nicht. Der möchte sich ein Plätzchen mit Esther verschaffen in diesem Königreich. Und wenn wir uns genau die Zeitangaben anschauen in den Bibeltexten und das mal vergleichen, wie viel Zeit ist da verstrichen, da sehen wir, dass dieser Verleugnungszustand, den Glauben nicht zu bezeugen, bis ins dritte Kapitel 5 Jahre anhält. Also Esther ist Königin geworden jetzt, alles ist in Butter und 5 Jahre vergehen, ehe das erste Mal dann der Mordekai, wir haben es eben gerade in der Lesung von Angie gehört, sagt, dass er Jude ist. 5 Jahre. Der Mann hat nicht vorgehabt, irgendwie Werbung zu machen für den lebendigen Gott. Und das hier, was wir lesen in den ersten Versen, ist eine große Mahnung für uns als Eltern. Mordekai stand in Verantwortung. Mordekai hat ein Beispiel gegeben. Und Esther ist diesem Beispiel gefolgt. Könnt ihr das sehen in dem Text? Wir haben heute es leider nicht an der Wand, weil der Beamer nicht funktioniert. Könnt ihr das erkennen? Mordekai hat ihr etwas gesagt und sie hat ihm gefolgt. Und das heißt, sie folgte ihm so, wie sie es auch damals tat, als sie unter seiner Vormundschaft lebte. Höre mich. Wenn du in Verantwortung bist, Menschen gucken auf dich. Deine Kinder gucken auf dich. Die Frage ist, bist du jemand, dessen Beispiel man folgen sollte? Das ist eine große Frage an uns. Oder sind wir so undercover unterwegs mit unseren Überzeugungen, unseren Glaubensüberzeugungen, dass unsere Nachkommen sozusagen uns auch darin folgen? Oder können sie in dir jemanden sehen, der auch mutig ist, der bereit ist, seine Stimme zu erheben, wenn die Zeit gekommen ist? In den nächsten Versen sehen wir, wie Mordekai wieder an der Arbeit ist. Wir finden ihn nämlich wieder im Tor des Königs. Verse 21 bis 23. In jenen Tagen, als Mordekai im Tor des Königs saß, gerieten Bigtan und Teresch, 2 königliche Eunuchen, von denen, die an der Schwelle Wache hielten, in Zorn und trachteten danach, Hand an den König Ahasveros zu legen. Da war irgendeine Sache, die hat sie aufgeregt, sie wollten ihn töten. Und die Sache wurde dem Mordekai bekannt und er berichtete es der Königin Esther. Und Esther sagte es dem König im Namen Mordekais weiter. Da wurde die Sache untersucht und als richtig befunden und die beiden wurden an ein Holz gehängt. Man überlegt, ob sie gekreuzigt wurden. Denn im Persischen Reich wurde diese Methode der Kreuzigung erfunden. Von den Römern später perfektioniert. Jesus hat es dann genossen. Und es wurde vor dem König ins Buch der Geschichte geschrieben. Also es wurde in seinen Chroniken verfasst, was dort geschehen ist, dass Mordekai einen heißen Tipp gegeben hat und dass Mordekai im Prinzip den König gerettet hat. Mordekai ist ja ein sehr treuer Mitarbeiter und rettet das Leben des Königs. Die Frage ist, Mordekai, warum tust du das? Was ist dein Motiv, das Leben des Königs zu retten? Also ich kann mir zwei Dinge vorstellen. Der Text sagt es uns nicht, was genau sein Motiv war, das Leben des Königs zu retten. Kann es sein vielleicht, dass hier seine Glaubensüberzeugungen aufgeweckt wurden? Ja, wir wissen, Mordekai ist ein Meister der Kompromisse und ist kein leuchtendes Beispiel fürs Hochhalten geistlicher Prinzipien. Aber ein geplanter Mord geht vielleicht auch einem Mordekai zu weit. Und das könnte sein Motiv gewesen sein. Und natürlich können wir sagen, ja gut, der König Ahasveros, den kann man auch, naja, das ist jetzt nicht so ein löblicher Vorzeigepolitiker. Wäre auch in Ordnung gewesen, wenn der um die Ecke gebracht worden wäre. Hätte er sich die Hände reiben können. Wir müssen an dieser Stelle sagen, was Mordekai tut, ist vorbildlich. Denn die Bibel sagt uns eindrücklich, wie wir mit Vorgesetzten oder mit der Obrigkeit, mit Königen und der Regierung umgehen sollen. In Jeremia 29, Vers 7 heißt es, und sucht den Frieden der Stadt, in die ich euch gefangen weggeführt habe, und betet für sie zum Herrn, denn in ihrem Frieden werdet ihr Frieden haben. Und Mordekai wusste, das ist hier keine Friedensaktion, ich tue, was mein Gott sagt. Im Neuen Testament finden wir dasselbe Prinzip in 1. Timotheus 2, Vers 1 bis 2 auch. Betet für Könige und alle, die in Hoheit sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen in aller Gottesfurcht und Ehrbarkeit. Bete für die Könige, nicht nur für die Guten. Gefällt dir deine Regierung, unter der du gerade lebst? Bete für sie. Wünsche ihnen Gutes. Segne sie. Freu dich an dem Wohl deiner Regierung, auch wenn sie dich nervt. Auch wenn du denkst, alter Schwede, absetzen bitte. Bete für sie. Rette sie wie Mordekai. Es kann sein, dass sein Gewissen hier auf einmal aufschlug und gesagt hat, ich muss jetzt was Gutes tun. Es kann natürlich auch einfaches Kalkül sein, eine berechnete Nettigkeit. Wenn ich jetzt was für den König tue, dann wird er mir ja wohl irgendwie etwas zurückgeben. Beides ist möglich, wir wissen es nicht. Aber egal, was sein Motiv war, eins ist sicher, für diese Tat, die Mordekai getan hat, am König, ihn zu retten, hätte er damit rechnen können, belohnt zu werden, geehrt zu werden, gewürdigt zu werden, dass man ihm Beachtung schenkt und eine Belohnung gibt für das, was er am König getan hat. Wie gesagt, 5 Jahre vergehen und wir lesen in Kapitel 3, Vers 1, was nach 5 Jahren Nichtbeachtung Mordekais geschieht. Nach diesen Begebenheiten, nach 5 Jahren, machte der König Ahasveros Haman, den Sohn des Hammedata, den Agagita, groß. Und er erhob ihn im Rang und stellte seinen Sitz über alle Fürsten, die bei ihm waren. Eigentlich würden wir sagen, jetzt wäre Mordekais Moment gewesen. Wenn hier jemand eine Belohnung, eine Beförderung verdient, dann ist es Mordekai. Aber stattdessen wird Haman befördert. Da haben wir den Salat, Mordekai wurde übersehen. Wie geht es weiter? In den Versen 2 bis 6, und alle Knechte des Königs, die im Tor des Königs waren, beugten die Knie und warfen sich nieder vor Haman, denn so hatte der König es in Bezug auf ihn befohlen. Aber Mordekai beugte seine Knie nicht und warf sich nicht nieder,
Da sagten die Knechte des Königs, die im Tor des Königs waren, zu Mordekai: Warum übertrittst du dauernd den Befehl des Königs? Und es geschah, als sie es Tag für Tag zu ihm sagten und er nicht auf sie hörte, da berichteten sie es Haman, um zu sehen, ob Mordekais Begründung anerkannt werden würde, denn er hatte ihnen mitgeteilt, dass er Jude sei. Und als Haman sah, dass Mordekai vor ihm weder seine Knie beugte noch sich niederwarf, da wurde Haman mit Zorn erfüllt und es war in seinen Augen zu gering, die Hand an Mordekai allein zu legen. Nein, 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 das reicht nicht. Man hat ihm die Volkszugehörigkeit Mordekais mitgeteilt. So suchte Haman alle Juden, die im ganzen Königreich des Ahasveros waren, das Volk Mordekais zu vernichten. Mordekai macht etwas, was gerade nicht irgendwie so zu seinem Charakter entspricht. Man könnte meinen, der Unwille von Mordekai, sich zu beugen, auf die Knie zu gehen, könnte vielleicht aufgrund von Neid beruhen. Denn Mordekai hat es eigentlich verdient, belohnt zu werden. Jetzt wird da jemand anders befördert. So, ne, ich bin eifersüchtig darauf. Ich zeige allen, dass ich damit nicht einverstanden bin. Ich wäre eigentlich der Nächste an der Reihe. Vielleicht kennen einige diese Gefühle aus der Arbeitswelt, wo sie denken, eigentlich, Chef, hier, ich habe eigentlich den ganzen Dreck gemacht und der andere wird befördert. Hätte sein können, dass das eine Neidaktion war. Zumindest würde das auch irgendwie zu Mordekai passen, dass er die ganze Zeit an sich selbst denkt. Aber ich sage euch, ich glaube, dass das hier eine goldene Stunde ist im Leben von Mordekai. Auch wenn wir von Gott kein Wort lesen, und das ändert sich ja auch nicht im Estherbuch, können wir den verborgenen König, den König Gott, hier in Aktion erleben. Mordekai erlebt hier eine radikale Umwälzung und Rückbesinnung auf seinen Glauben, seine Identität und seine Gottesbeziehung. Denn beachtet, wir haben bislang zweimal davon gelesen, dass Mordekai angeordnet hat: Sag auf keinen Fall irgendjemand etwas davon, Esther, dass wir Juden sind, dass wir an den Gott der Bibel glauben. Erzähl niemanden davon. Wir verschweigen diese Sache. Und plötzlich bricht es aus ihm heraus und er teilt ihnen mit in Vers 4: Leute, ich bin Jude. Jeder, der das liest, muss... Moment mal. Nach 5 Jahren Undercover-Glauben kommst du auf einmal mit dieser Information heraus. Was ist passiert, Mordekai? Warum kommt Mordekai ausgerechnet in diesem Augenblick auf den Trichter: Ich werde dieses Spiel nicht mehr mitspielen. Ich werde mich ab sofort als Jude zu erkennen geben und allen zeigen, dass ich glaube und dass ich zu Gott gehöre. Warum ausgerechnet jetzt? 2 Dinge sollten uns beim Lesen auffallen. 2 Dinge, die recht unerwartet sind. Zum einen ist es, Mordekai handelt, als er Haman auftreten sieht, auf einmal total radikal. Dem König ist er irgendwie wohlgesonnen, aber bei Haman, da triggert irgendwas in ihm, wo er sagt, nein, da kann ich nicht mitgehen. Wiederum Haman reagiert extrem übertrieben, indem er sagt, Mordekai kniet nicht. Was wäre die logische Schlussfolgerung? Ich mache Mordekai kalt. Aber Haman hat gehört, was für eine Volkszugehörigkeit Mordekai hat und hat gesagt, das ist zu wenig, wenn ich ihn allein kalt mache. Ich muss einen Holocaust starten. Wir haben hier einen Proto-Hitler. Versteht ihr? Der wollte an einem Tag, an einem festgelegten Tag, den sie erwürfelt haben, sage ich mal, wollte er alle Juden im gesamten Persischen Reich, 127 Provinzen, wollte er ausgelöscht sehen. Wir haben in unserer deutschen Geschichte auch jemanden, der genau das wollte. Moment mal, wenn du das liest, musst du irgendwie ist das übertrieben. Was ist mit diesen beiden los? Mordekai, Haman, was habt ihr miteinander? Wie kommt es dazu? Wir wissen aus dem Estherbuch, dass Mordekai ein Nachkomme von Saul ist, dem König von Israel. Die Bibel gibt uns auch einen Hinweis, wessen Nachkomme Haman ist. Haman ist ein Nachfahre von
Agag, deswegen ist er ein Agagiter, und Agag, schöner Name, oder? Also falls jemand auf Kindernamensuche ist, Agag.
Und Agag war der König damals der Amalekiter. Und das Volk von Haman, gut zu hören, ansonsten schneiden wir diesen Moment nicht, das Volk von Haman war absolut verhasst und verfeindet gegen das Volk von Mordekai. Die Amalekiter und Agagiter waren massiv gegen Israel unterwegs. Und das hat sich offenkundig bei Haman bis zu diesem Tag nicht verändert. Sie wollten alle Juden tot sehen.
Wenn du das Alte Testament liest, wirst du sehen, dass Gott aufgrund dieser Bosheit der Agagiter und Amalekiter einst beschloss, die Amalekiter kompromisslos zu verwerfen und zu verfluchen. Das sind harte Worte für uns, aber Gott hat das Recht zu segnen und wenn es in seinen Augen recht ist, auch zu verfluchen. Und alle, die mit dem König Agag zu tun haben, sind aus Gottes Sicht verflucht und er hat sie abgelehnt. Aber der König Saul hat Kompromisse gemacht im Kampf mit diesem Volk und war Gott nicht gehorsam. Und Mordekai erlebt jetzt die Frucht eines alten, fatalen Kompromisses, dass sein Vorfahre schon einen Kompromiss in seinem Glauben gemacht hat. Und jetzt sieht er, dass auf einmal wieder jemand die Oberhand über Israeliten hat, über ihn selbst und merkt so, mein Vorfahre hat Kompromisse gemacht. Was kennzeichnet mein Leben gerade? Kompromisse, Kompromisse, Kompromisse. Ich bin nicht länger bereit, das ist das, was hier passiert. Ich bin nicht länger bereit, dieses Leben der Kompromisse, was meine Vorfahren gelebt haben, was ich gerade hier im Persischen Reich lebe, ich bin nicht mehr länger bereit, in diesem Spiel mitzuspielen und eine gute Miene zum bösen Spiel zu machen. Das bedeutet, Mordekai erkennt endlich, ich kann nicht länger so tun, als wenn nichts wäre. Ich weiß, wer ich bin. Ich weiß, wer zu mir gehört. Ich weiß, wem ich gehöre. Und ich möchte treu zu meinem Gott sein. Und ich sehe diese Feindschaft, diese Agagita von diesem Haman. Und Haman, als er nur riecht, Jude, reicht es ihm nicht nur Mordekai zu erledigen, sondern alle Juden auszurotten in allen Provinzen. Und einige kritisieren Mordekai. Du hättest schon viele Gründe vorher gehabt zu sagen, ich stehe zu meinem Glauben. Ja, das ist richtig. Das stimmt. Auch du und ich, wir haben Versäumnisse in unserem Leben, wo man sagen könnte, hättest du eigentlich schon vorher erkennen können, dass das nicht so ganz sauber ist in Gottes Augen, oder? Kennt jeder von uns. Aber ich sage euch was. Besser spät als nie eine Neuausrichtung vornehmen. Wenn du merkst, du bist auch so ein U-Boot-Christ, jemand, der sich nicht zu seinem Glauben bekennt, weil er Sorge hat, irgendwie da nicht mitspielen zu dürfen, ausgelacht zu werden, am Rand zu stehen. Mordekai ist für uns eine gute Nachricht, weil er den Moment, der sich dann ihm anbot, angenommen hat und hat gesagt, okay, ich habe es vergeigt. Ich habe es über Jahre vergeigt. Ich war meinem Gott nicht treu, aber ich erkenne jetzt. Ich erkenne jetzt den Moment. Und ich lasse diesen Moment nicht fahren, sondern ergreife diese Gelegenheit und werde mich treu zu meinem Gott stellen. Es ist nie zu spät für einen Neuanfang. Das ist das, was wir hier in diesem Kapitel sehen. Und Mordekai tut es. Und Mordekai ist bereit, seine alten Überzeugungen niederzulegen und neu zu handeln. Er hat anderen immer gesagt, verleugne deinen Glauben. Wir machen das nicht so groß, dass wir an Gott glauben. Er ist bereit, entgegen seiner Gewohnheit, entgegen seiner falschen Predigt, neu Anlauf zu nehmen. Jemand, der seine Identität verschwiegen hat, wird auf einmal zu jemandem, der seine Identität bezeugt. Und der Text sagt uns, das tat er Tag für Tag. Tag für Tag konnte man an diesem Mann auf einmal sehen, dass er Position bezieht.
dass er aufhört rumzueiern, sondern dass er ganz eindeutig ist und seinen Gott bekennt und sagt, ja, Gott lebt in meinem Leben und mein Leben ist für meinen Gott. Egal, was ihr um mich herum sagt, ich bin alleine, sei's drum, Gott ist mit mir. Und das ruft uns dieser Text zu. Gleich dreimal wird der Widerstand von Mordekai erwähnt. Mordekai beugte seine Knie nicht und warf sich nicht nieder. Warum übertrittst du dauernd den Befehl des Königs? Haman sah, dass Mordekai vor ihm weder seine Knie beugte, noch sich vor ihm niederwarf. Beachtet, niemand sagt zu Mordekai, Mordekai, deine inneren Überzeugungen behalte sie doch für dich. Niemand erwartet das von ihm, dass er seine inneren Überzeugungen verändert. Mordekai, behalte deine Identität. Behalte sie für dich. Wir wollen nur eine kleine Sache. Wir brauchen von dir nur ein kleines Gelenk. Und das ist dein Knie. Die Welt möchte nicht viel von dir. Sie will nur dein Knie. Sie will manchmal nicht, dass du unbedingt deine tiefsten inneren Überzeugungen veränderst, aber behalt sie für dich und gib uns dein Knie. Aber Mordekai erkennt, dass es so nicht weitergehen kann, denn wir werden in den nächsten Wochen sehen, Esther wird Farbe bekennen müssen. Esther wird in der Rolle sein, dass sie auf einmal sagen muss, dass sie Jüdin ist. Und darum ist es richtig, dass ein Mordekai erkennt, ich bin für sie verantwortlich. Ich habe sie geprägt, ich habe ihr ein Vorbild gegeben und ich habe gesagt, sie soll schweigen. Sie wird in den Moment kommen, wo sie Rede und Antwort stehen muss für ihren Glauben. Für das, wovon sie überzeugt ist, von Wahrheit. Und deswegen gehe ich jetzt den ersten Schritt. Und werde sagen, ich bin Jude, ich gehöre zu Gott. Mordekai erkennt, es ist Zeit, seine Stimme zu erheben. Und in dem Augenblick, wo Mordekai seine Treue zu Gott und seine Identität in Gott wiedererkennt, da sehen wir im Text, dass das Warnsystem dieser Welt auf einmal aktiviert wird und alle roten Lampen blinken. Vers 7 bis 11. Im ersten Monat, das ist der Monat Nisan, im 12. Jahr des Königs Ahasveros, warf man das Pur, das ist das Los, vor Haman von Tag zu Tag, von Monat zu Monat. Und das Los fiel auf den 13. Tag des 12. Monats, das ist der Mot Adar. Quasi das Todesurteil an diesem Tag sollen alle Juden ausgerottet werden. Da sagte Haman zum König Ahasveros, da gibt es ein Volk, verstreut und abgesondert unter den Völkern, in allen Provinzen deines Königreiches. Und ihre Gesetze sind von denen jedes anderen Volkes verschieden. Und die Gesetze des Königs befolgen sie nicht. Und es ist dem König nicht angemessen, sie gewähren zu lassen. Wenn es dem König gefällt, werde eine Anordnung geschrieben, sie auszurotten. Ich will dann 10.000 Talente Silber in die Hände der Beamten darwiegen, damit sie es in die Schatzkammern des Königs bringen. Also ich werde dafür sorgen, dass diese Aktion dir einen mächtigen Gewinn erwirtschaftet. Da zog der König seinen Siegelring von seiner Hand und gab ihn Haman, den Sohn Hamedatas, dem Agagiter, dem Bedränger der Juden. Und der König sagte zu Haman, das Silber sei dir gegeben und auch das Volk, das du mit ihm verfährst, wie es gut ist in deinen Augen. Dieser Text zeigt uns, auch wenn es eine ganz andere Zeit ist, möchte ich dir sagen als Gotteskind, solange wir unseren Glauben verstecken, haben wir Ruhe. Solange wir nicht öffentlich sagen, dass wir zu Gott gehören, haben wir Ruhe. Aber wenn wir anfangen, uns zu Gott zu stellen, kommen wir in Auseinandersetzung. Das ist das, was Esther 3 uns lehrt. Und beachte, es geht nicht um Protest und Widerstand an sich. Christen sind nicht diejenigen, die permanente Neinsager sind oder dagegen, dagegen, dagegen. Haman bringt es in Vers 8 auf den Punkt, worum es geht, worum es eigentlich geht. Er sagt zum König, da gibt es ein Volk, verstreut und abgesondert unter den Völkern, in allen Provinzen deines Königreiches und ihre Gesetze
sind von denen jedes anderen Volkes verschieden. Und die Gesetze des Königs befolgen sie nicht. Das ist das eigentliche Problem. Das Problem für das Königreich dieser Welt sind Menschen, die diesem Buch folgen. Wer anfängt, diesem Buch zu folgen, wird ein Problem mit dem Königreich dieser Welt bekommen. Und meine Lieben, das ist nicht nur in Esther 3, das ist auch in unseren Tagen. Das Neue Testament sagt uns klipp und klar in 2. Timotheus 3, Vers 12, alle aber auch, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden verfolgt werden. Alle. Diese Botschaft, wenn du denkst, es hat mit meiner Lebenswirklichkeit nichts zu tun, ich will dir sagen, wenn du anfängst, deine Stimme zu erheben, deine Knie nicht zu beugen wie Mordecai, wirst du auch erleben, was Mordecai erlebt hat. Und zwar Verfolgung. Du wirst erleben, wie Menschen gegen dich sind. Du wirst das Feuer erleben, was dieses Königreich dieser Welt anzündet gegen Gottes Kinder, gegen Nachfolger Jesu Christi. Denn Haman erkennt, dass hinter diesem unbeugsamen Knie von Mordecai keine persönliche Rache steckt. Er sagt nicht, weißt du, da ist ein Mann und der widersetzt sich mir. Das ist für Haman nicht das grundsätzliche Problem. Für Haman ist das Problem, er erkennt, diese Menschen sind anders. Sie sind nicht wie wir. Sie haben ein Wertesystem und ein Weltbild, das nicht von dieser Welt ist. Wir können sie nicht so biegen, wie wir wollen. Sie sind unbeugsam. Sie werden nämlich treu bleiben zu dem, was hier steht. Und genau das hat Mordecai getan. Er hat nicht länger einen Kompromiss gespielt, sondern hat sich zum Gott der Bibel bekannt. Und ich frage dich, bist du da? Haben wir noch Aufmerksamkeit? Wofür erheben wir unsere Stimme? Vor welcher Wahrheit, die dieses Buch uns gibt, haben wir Angst, unsere Stimme zu erheben und dafür einzutreten in unseren heutigen Tagen? Lasst uns doch nicht so tun, als wenn das nicht unser Thema wäre. Auch wir haben Furcht, Sorge und Angst, uns zu den Wahrheiten dieses Buches zu stellen, weil wir befürchten, dass wir komisch angeguckt werden, dass wir Ausgrenzung erfahren, dass wir verlacht werden. Ich frage dich, wofür stehen wir heute noch ein? Denn die Kirchen in Deutschland sind in einer großen Verwirrung über die zentralen Wahrheiten, die wir liebgewonnen haben. In den Kirchen wird diskutiert, ist diese Bibel überhaupt noch Gottes unfehlbares Wort? Ist Jesus Christus wirklich der einzige Weg zum Vater im Himmel? War der stellvertretende Tod am Kreuz von Jesus überhaupt notwendig für unsere Vergebung? Ist Jesus tatsächlich leibhaftig wieder auferstanden? Ist Heiligung unseres Herzens wirklich wichtig für Gott? Ist es zumutbar, heute noch von Mann und Frau und von Ehe zu sprechen? Und du wirst merken, wenn du anfängst, diese Themen anzusprechen, wir sprechen hier über die absoluten Grundlagen und Basics. Du wirst das Feuer der Verfolgung erleben. Du wirst das Feuer des Widerstands erleben. Und nicht nur da draußen, sondern auch in den Kirchen. Aber durch dieses Buch kommt es zu einem Kampf zwischen den Königreichen. Wir lesen die letzten Verse 11 bis 15. Und der König sagte zu Haman: Das Silber sei dir gegeben und auch das Volk, das du mit ihm verfährst, wie es gut ist in deinen Augen. Da wurden die Schreiber des Königs gerufen im ersten Monat am 13. Tag desselben. Und es wurde an die Satrapen des Königs geschrieben, nach allem, was Haman befahl,
merkt ihr hier auch wieder, der König Ahasveros ist ein absoluter Nullchecker. Der macht immer nur das, was andere ihm sagen. Und es wurde an die Statthalter gegeben über jede Provinz und an die Obersten eines jeden Volkes, und zwar jeder einzelnen Provinz in ihrer Schrift und in jedem einzelnen Volk in seiner Sprache. Im Namen des Königs Ahasveros wurde es geschrieben und mit dem Siegelring des Königs versiegelt. Und die Briefe wurden durch die Eilboten in alle Provinzen des Königs gesandt, um alle Juden zu vernichten, umzubringen und auszurotten, vom Knaben bis zum Greis, Kinder und Frauen, an einem Tag, am 13. des 12. Monats, das ist der Monat Adar, und um ihre Habe als Beute zu rauben. Die Abschrift des Schreibens sollte in jeder einzelnen Provinz als Gesetz erlassen werden, wozu man sie allen Völkern bekannt machte, damit sie für diesen Tag bereit waren. Die Eilboten zogen auf das Wort des Königs eilig aus. Und das Gesetz wurde in der Burg Susa erlassen. Und der König und Haman setzten sich, um zu trinken. Die Stadt Susa aber war in Aufregung. Wenn du anfängst, Position zu beziehen, dann wird das nicht nur bei dir bleiben, sondern es wird Kreise ziehen. Und die Kreise werden immer größer werden. Es hat begonnen mit dem kleinen Knie von Mordekai. Dieses Knie haben die Knechte des Königs gesehen. Das ging wiederum zu Haman. Das ging wiederum zum König. Und das wiederum ging zu 127 Provinzen. Es ist nicht ohne Zufall, dass uns in diesen Versen immer wieder gesagt wird, in jede Provinz, in jede Provinz, in jede Provinz. Kannst du dir das vorstellen? Was für ein Impact dieses kleine, unbeugsame Knie hatte. Und diese schlichten Worte, ich bin Jude. Ich gehöre zum Herrn, zum lebendigen Gott Israels. Das hat gereicht, um das ganze persische Reich in Wallung zu bewegen, dass alle bereit sind, an diesem Tag alle Juden auszurotten und zu vernichten. Nein, das kann uns doch nicht geschehen. Jesus sagt in Johannes 17, Vers 14, da betete er zu seinem Vater: Vater, ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hat sie gehasst, weil sie nicht von der Welt sind, wie ich nicht von der Welt bin. Die Welt hat sie gehasst. Wofür? Weil sie Menschen waren, die diesem Buch gefolgt sind. In den vergangenen Tagen war ich auf Facebook in einer spannenden Diskussion mit Theologen, Predigern und anderen Christen. Und in diesem Gespräch mit Baptisten war ich in der Diskussion und ich habe mich für zentrale christliche Positionen eingesetzt. Für absolut grundlegende Dinge, wofür ein Christ seit Jahrhunderten steht. Ich habe in etwa gesagt, dass für einen Christ es wichtig ist, zu glauben an die Schöpfung, die Dreieinigkeit, an die Gottessohnschaft Jesu, dass wir Erlösung brauchen durch Christus allein und allein aus Gnade und Glaube, das Festhalten an der Ehe zwischen Mann und Frau, den Glauben an die Gemeinde, die Jesus bauen will, der Glaube an die Taufe, die Jesus eingesetzt hat und der Glaube daran, dass Jesus Christus einst wiederkommen wird und uns in die Ewigkeit holen wird. Das sind keine großen Dinge. Das sind die Grundlinien dessen, was uns Gottes Wort weitergegeben hat. Und schlicht und ergreifend habe ich mich dazu positioniert, habe gesagt, Christen glaubten dies seit jeher. Und ich glaube das immer noch. Und eine Christin erwiderte, wow, das ist an Arroganz nicht mehr zu überbieten. Wäre Jesus nicht auferstanden, er würde sich im Grabe umdrehen. liebe Schwester, in Anführungszeichen, für welche Nachricht würde sich Jesus im Grabe umdrehen? Dass wir einen Schöpfergott haben oder dass wir an den dreieinigen Gott glauben oder dass wir Erlösung durch ihn brauchen, dass wir Glaube brauchen, Gnade nötig haben, dass er seine Gemeinde baut, dass er wiederkommen wird, dass er Mann und Frau geschaffen hat, dass wir uns taufen in unserem Bekenntnis zu unserem Herrn. Wofür wird sich Jesus im Grab umdrehen?
Ja, Halleluja, er ist nicht im Grab geblieben. Amen.
Freuen wir uns übrigens, dass Elisabeth Pfaff, unsere alte Schwester, heute da ist.
Sehr schön.
Ihr merkt auch, mit 89 ist man geschult in den Grundwahrheiten der Schrift. Und dann wurde mir entgegnet, dass mein fundamentalistisches Weltbild auch Dinge hervorgebracht hätte, wie ich zitiere, Sklaverei, Kreuzzüge, Hexenverbrennung und Inquisition. Warum bringe ich das hier? Es gibt Wahrheiten, für die wir einstehen müssen. Es ist an der Zeit, seine Stimme zu erheben. Wenn unter Christen das Reden von Jesus, dass er gestorben und wieder auferstanden ist, dass er seine Gemeinde baut, dass er uns geschaffen hat nach seinem Bild als Mann und als Frau, diese Dinge bringen einige Gläubige in den Kirchen schon zum Rasen. Und du wirst in Bausch und Bogen verurteilt und in einen Topf mit Hexenverbrennern und Inquisitoren geworfen. Warum wird das getan? Will ich so bezeichnet werden? Ich stehe dann auf einmal in der Ecke. Glaubt ihr, dass sich sowas gut anfühlt? Wenn das an Reaktion schon in der Kirche möglich ist, was glaubt ihr, was uns Christen blüht, wenn wir wie Mordecai einer Welt, die Gott gar nicht kennen will und das gar nicht für sich beansprucht, anfangen zu sagen, wir glauben an den lebendigen Gott, wie er uns in der Schrift präsentiert ist. Meine Lieben, es ist höchste Zeit, seine Stimme zu erheben. Warum? Diese Wahrheit, so hat Gott es versprochen, wird viele retten. Und in eine echte Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott führen. Und das ist genau das, was Mordecai erlebt hat. Er hat sich stark gemacht für die Wahrheit. Das Resultat war, dass viele, viele, viele Menschen gerettet wurden, weil er sich für die Wahrheit stark gemacht hat. Aber wenn wir das tun, dann müssen wir damit rechnen, dass sich Königreich gegen Königreich erheben wird. Und die ganze Welt in Kapitel 3 erhebt sich gerade gegen Mordecai. Das ganze persische Reich gegen einen Mann. Und zu guter Letzt trinken sie noch auf seine Niederlage und freuen sich. Das ist etwas, wo wir nicht hinein wollen. Dass andere Menschen über uns lachen, über uns noch trinken, die machen wir fertig mit ihren Überzeugungen. Aber trotz aller Sorge und Furcht, die einen dabei aufkommen kann, haben wir eine gute Nachricht. Mordecais Sieg war sicher. Könnt ihr euch noch erinnern, wie der König Ahasveros, ich komme zum Schluss, wie der König Ahasveros seinen Siegelring Haman gegeben hatte und ihm sozusagen Gewalt gegeben hatte und Status? In Esther 8, Vers 2 sehen wir das Ende von Mordecai. Und dort heißt es, und der König zog seinen Siegelring ab, den er Haman weggenommen hatte, und gab ihm Mordecai. Ja, es ist schwierig. Ja, es ist hart. Ja, wenn die ganze Welt sich gegen eine Person richtet und du ganz allein bist, Gott ist mit uns. Der König sagt, mach so mit den Juden, wie du willst. Meine Lieben, der verborgene König ist intronisiert. Und niemand macht mit uns das, was sie mit uns tun wollen. Sondern König Jesus tut das mit uns, was er für richtig hält. Nur das geschieht, was er zulässt. Und am Ende wird Haman der Ring weggenommen und Mordekai gegeben. Was für eine Dynamik in dieser Geschichte. Deswegen lasst uns nicht schüchtern sein. Lasst uns nicht uns in die Ecke drängen lassen aus Furcht, weil wir Stellung beziehen. Und ich möchte schließen mit einem Wort aus dem 1. Timotheusbrief aus Kapitel 4. Ich bezeuge eindringlich vor Gott und Christus Jesus, der Lebende und Tote richten wird. Und bei seiner Erscheinung und seinem Reich predige das Wort und stehe bereit zu gelegener und ungelegener Zeit. Überführe, weise zurecht, ermahne mit aller Langmut und Lehre. Denn es wird eine Zeit sein, da sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern nach ihren eigenen Begierden sich selbst Lehrer aufhäufen werden, weil es ihnen in den Ohren kitzelt. Und sie werden die Ohren von der Wahrheit abkehren und sich zu den Fabeln hinwenden. Du aber sei in allem nüchtern, ertrage Leid, tu das Werk eines Evangelisten, vollbringe deinen Dienst. Ich habe den guten Kampf gekämpft und ich habe den Lauf vollendet. Ich habe den Glauben bewahrt. Fortan liegt mir bereit der Siegeskranz der Gerechtigkeit, den der Herr, der gerechte Richter, mir als Belohnung geben wird an jenem Tag. Nicht allein mir, sondern auch allen, die sein Erscheinen liebgewonnen haben. Amen. Danke, Vater im Himmel, dass du uns in Esther 3 in die ganz persönliche und intime Herzensbewegung von Mordekai hineinschauen lässt. Wie aus jemandem, der feige war und voller Kompromisse seinen Glauben versteckt hat, auf einmal gemerkt hat, alles, womit ich hier konfrontiert werde, geht gegen dein Wort. Und ich will nicht weiter auf dieser Bahn laufen. Ich will nicht weiter Kompromisse tun, sondern ich will mich treu zu meinem Gott stellen. Ich danke dir für dieses Vorbild. Und Jesus, in dir sehen wir es noch viel mehr. Mordekai ist nur ein Schatten auf dich, wie du dich gegen die ganze Welt gestellt hast und für die Wahrheit Zeugnis gegeben hast. Und du die Welt geliebt hast dadurch. Und bereit warst, dich von ihr verfolgen zu lassen. Aber wir sehen in der Geschichte von Mordekai und wir sehen in der Geschichte von dir, Jesus Christus, dass wer bereit ist, den Preis zu bezahlen der Nachfolge und für die Wahrheit einzustehen, dass Ehrung und Belohnung nicht auf sich warten lassen, sondern am Ende du Wort hältst und du dich treu an unsere Seite stellst. Deswegen gib uns Mut in diesen Tagen, an der Wahrheit festzuhalten, dass jeder von uns erkennt, wo habe ich Kompromisse gemacht? Wo traue ich mich schon nicht mehr, meinen Mund zu öffnen, weil ich Angst habe, ausgelacht zu werden? Wir reden ja hier gar nicht über physische Bedrängnis. Wir reden hier oft nur über Blicke, böse Worte, aber die können auch töten. Herr, gib uns Mut, dass wir treu sind, dass wir, so wie Paulus es gerade gesagt hat, dass wir den guten Kampf kämpfen. Und wir kämpfen nicht mit Fleisch und Blut. Die Menschen sind nicht unsere Feinde. Wir kämpfen für deine Wahrheit. Wir halten sie hoch. Und wir haben dein Wort lieb, Herr. Wir bitten dich, mach uns dein Wort teuer und kostbar, dass wir dafür einstehen, so wie viele Generationen vor uns, dass wir uns nicht einschüchtern lassen und darauf vertrauen. Ja, auch wenn wir leiden werden, du wirst uns retten. Amen.